Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Die Literatur ist immer das Projekt gewesen, den Wörtern wieder ihr spezifisches Gewicht zurückzugeben. Es ist Gedankenlosigkeit, gegen die die Literatur immer ankämpft, und sie kann mich so wütend machen wie fast nichts sonst. Ich kann fast die Fassung verlieren für so etwas.
Peter Biri ist unter dem Pseudonym Pascal Mercier bekannt als Autor des Romans Nachtzug nach Lissabon. Die Sprache, die wir zur Verfügung haben, so sagt Biri, bestimme unsere Weltsicht. Und je genauer diese Sprache sei, desto differenzierter könnten wir die Welt wahrnehmen.
Einmal bestimmt die Sprache darüber, wie wir das, was uns in der Welt begegnet, klassifizieren. Je reicher unser Repertoire an Prädikaten ist, also an Ausdrücken fürs Klassifizieren, desto besser können wir zwischen verschiedenen Dingen unterscheiden.
So verwenden zum Beispiel die Inuit für die Beschreibung von Schnee ganz verschiedene Begriffe, je nachdem, wie dieser beschaffen ist und wie er aussieht. Und so gibt es auch in der arabischen Erzähltradition verschiedene Bezeichnungen für einzelne Tiere, etwa den Löwen. Die genaue Wahrnehmung, die uns die Sprache ermöglicht, betrifft aber nicht nur die Außenwelt, sondern auch unser inneres Erleben.
Je reicher zum Beispiel unser Wortschatz für die Gefühle ist, desto besser können wir zwischen ihnen unterscheiden. Ein Beispiel wäre die Unterscheidung zwischen Neid und Missgunst. Neid ist eine Empfindung, die besagt zunächst nur, das möchte ich auch haben. Missgunst ist noch etwas mehr. Das ist das Gefühl, das möchte ich auch haben, und ich möchte, dass der, der es jetzt hat, es nicht hat. Und so ist es zwischen verschiedenen Ausdrücken für Zuneigung, für Leidenschaften, für Eifersucht und dergleichen. Und wenn wir literarische Texte lesen, sagen wir Marcel Proust oder auch Flaubert oder Nabokov oder Max Frisch, dann ist eine der vielen Sachen, die geschieht, dass wir vorgeführt bekommen, wie reichhaltig man das Gefühlsleben beschreiben kann. Und ein Teil der Faszination beim Lesen solcher Texte ist das Gefühl, ach, ich kannte bisher nur diese relativ grobschlächtige Art, die Gefühle zu beschreiben. Jetzt kann ich es reicher beschreiben. Und das heißt auch, ich kann darauf achten, welche Gefühle es eigentlich genau sind, die ich habe, sodass, wenn dich der Wortschatz vergrößert und reicher wird, auch die Wahrnehmung nach innen der eigenen Gefühle differenzierter, wacher und auf diese Weise reicher wird.
Wenn die Sprache also unsere Wahrnehmung und unser Denken und Fühlen formt, dann dürfte es sehr darauf ankommen, wie wir diese Sprache pflegen. Peter Biri, der bis vor kurzem an der Freien Universität in Berlin Sprachphilosophie und analytische Philosophie lehrte, sagt, dass es zunächst einmal darum gehe, Sprachschutt wegzuräumen. Er redet dabei von der Schlacke ungeprüfter Redeweisen. Was meint er damit?
Die Sprache der Werbung, sagen wir einmal, wo das Glück beschrieben wird als ein Gewinnen, ein Bessersein als bestimmten Glamour haben, eine bestimmte Art von Begeisterung haben. Es wird uns durch die Sprache der Werbung ganz von selbst ein bestimmtes Bild davon vermittelt, wie es wäre, ein gelungenes Leben zu führen. Und es gibt keine unschuldigen Wörter. Alle solche Wörter haben Implikationen, Assoziationen, die davon handeln, wie das Leben gut wäre.
Die Alltagssprache sei voll von unüberlegten Worten, zum Beispiel.
Ein wichtiges Beispiel ist auch das Wort spannend. Seit einigen Jahren wird das Wort spannend, das eigentlich aus dem Milieu des Kriminalfilms oder des Kriminalromans stammt, für alles Mögliche verwendet. Da wird zum Beispiel gesagt, das wird ein spannender Wahlabend. Oder es wird gesagt, ach, das war jetzt aber ein spannendes Gespräch. Das bedeutet auch nicht etwas Unschuldiges, sondern es bedeutet, dass eine bestimmte Sichtweise der Dinge propagiert wird. Ein spannender Wahlabend, das ist ein ziemlich gefährlicher Ausdruck, weil er nämlich tut, als ginge es bei einer Wahl um eine Show. wie ein Wettkampf, der spannend ist. Wer gewinnt? Und in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass eine Wahl ganz ernsthafte Dinge zum Gegenstand hat. Und man sollte es nicht als eine Unterhaltungsveranstaltung ansehen. Das sind so Beispiele, nach denen Sie gefragt haben.
Viele Begriffe würden unachtsam gebraucht, ja sogar verfälscht.
Alle Leute, vor allen Dingen im Fernsehen, reden von Duellen. Da gibt es Sportduelle, da gibt es Rededuelle. Wenn zwei Leute gegeneinander kandidieren, ist es ein Wahlduell. Ein Duell ist ursprünglich eine Begegnung zweier Menschen mit der Absicht, den anderen zu töten. Und jetzt wird das Wort übernommen und die unheilvollen Unterklänge des Wortes werden mittransportiert. Es ist Gedankenlosigkeit.
Ein weiteres Beispiel ist die Formulierung, das System ist in der Krise. Eine Formulierung, die man gegenwärtig häufig hört. Gemeint ist das Finanzsystem. Dies sei nur eine leere Worthülse, sagt Peter Bieri.
Das ist jetzt ein Beispiel dafür, nicht unbedingt, dass eine problematische Sicht suggeriert wird, sondern es wird eigentlich nichts gesagt. Also von etwas zu sagen, es sei in der Krise, ist so lange vollständig inhaltslos, als wir weder sagen, eine Krise wovon, noch eine Krise in welchem Sinn. Das ist Sprachschutt. Das ist ein klebriger Schleim von Worten, der über alles gegossen wird. Er bewirkt den Eindruck, dass da etwas gesagt und verstanden und gedacht worden sei. In Wirklichkeit sind nahezu inhaltslose Wörter aneinandergereiht worden. Und die Literatur ist immer das Projekt gewesen, so etwas zu unterlaufen und den Wörtern wieder ihr spezifisches Gewicht zurückzugeben.
Gerade in der Literatur gehe es darum, den Wörtern ihr eigenes Gewicht wieder zurückzugeben, das sie ursprünglich einmal hatten. Nun kann man einwenden, dass sich die Sprache laufend verändert und dass sich diese Entwicklung nicht aufhalten lässt, sodass sich die Frage stellt, ob dieses Zurück zum Ursprung überhaupt möglich ist. Peter Bieri sagt dazu,
naja, man muss aus der Idee des Ursprünglichen oder des Ursprungs ja keine metaphysische Größe machen. Und natürlich verändert sich die Sprache, aber es gibt Veränderungen, die sind unheilvoll und verwischen Differenzierungen, die es eigentlich vorher gegeben hat. Das ist weniger so, dass es darum geht, zum Ursprung zurück. Das hat ja auch so ein bisschen was Mystifizierendes vielleicht. Sondern es ist eher so, dass es darum geht, den Maßstab des differenzierten Sprechens und damit des gedankenvollen Sprechens nicht aus dem Auge zu verlieren. Die Wörter können wechseln, aber die Differenzierungen, die gedanklichen, sollten nicht verwischt werden. Das ist eigentlich der wichtigere Gesichtspunkt als der des Ursprungs.
Wenn die Sprache das Bewusstsein formt, dürfte es weiter darauf ankommen, wie wir eine Sprache lernen. Dies ist nicht zuletzt auch eine bildungspolitische Frage, die derzeit in den heftigen Diskussionen über Mundart oder Hochdeutsch im Kindergarten aufkommt. Spielt die Wahl der Sprache aber überhaupt eine Rolle, wenn es doch am wichtigsten ist, sich genau und möglichst differenziert auszudrücken, was ja in jeder Sprache möglich ist? Dazu sagt Peter Bieri,
das ist sicher das Wichtigste. Trotzdem ist die Frage der Mundart und der Hochsprache keine ganz unwichtige Frage. Denn wenn man in einem Land ist, wo es Mundart so ausgeprägt gibt, wie das in der Schweiz ist, dann ist das die Sprache der Kinder in der Familie und das ist die Sprache, in der sie über sich, über Gefühle, über die Begegnung mit anderen reden lernen. Und das ist prägend am Anfang und wenn man in einem Land ist, wo man dann zusätzlich die Hochsprache lernt, ist, glaube ich, die Kultivierung, das Beibehalten der Mundart eine relativ wichtige Sache, weil wenn man die einem wegnimmt, die Sprache wegnimmt, in der man zunächst seine Erfahrungen mit der Welt und sich selber hat artikulieren lernen, dann kann das ja auch eine Erfahrung der Entfremdung sein. Man muss das mit den Beteiligten besprechen. Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist, die gewissermaßen von oben herunter entschieden werden kann, sondern mit den Beteiligten. Aber ich beispielsweise hätte nicht gewollt, dass man mir schon im Kindergarten oder so die Mundart weggenommen hätte. Ich habe das als ein Reichtum empfunden. Die Spannung auch zwischen der Mundart und der Hochsprache ist für einen Schweizer etwas zum Teil Mühsames, aber dann auch wieder Produktives. Max Frisch hat das auch immer betont.
Die Sprache beeinflusst die Art, wie wir die Welt und uns selbst erleben. Der Philosoph Peter Biri betrachtet die Sprache sogar als Werkzeug, das uns zu Freiheit führen kann. Sein philosophisches Hauptwerk trägt denn auch den Titel »Das Handwerk der Freiheit«. Zum Zusammenhang zwischen Sprache und Freiheit meint er,
wenn wir davon sprechen, dass wir ein gewisses Maß an Selbstbestimmung haben, Freiheit im Sinne dieses Wortes Selbstbestimmung verstehen, dann bedeutet das immer, dass wir zu uns selbst ein reflektiertes, distanziertes Verhältnis aufbauen können, dass wir uns die Frage stellen können, wer will ich eigentlich sein? Wie möchte ich sein? Was möchte ich wollen? Was möchte ich fühlen? Was möchte ich denken? Und wir sind die einzigen Wesen, soweit wir wissen, die sich diese Frage stellen können. Und wenn wir mit dieser Frage zu tun haben, dann müssen wir einen bestimmten Wortschatz, eine bestimmte Sprache mobilisieren können, um die möglichen Selbstbilder, die möglichen Ziele, die wir ins Auge fassen, artikulieren zu können. Und je reicher diese Sprache ist, desto reicher sind die möglichen Selbstbilder und desto größer ist die Freiheit. Das ist grosso modo der Zusammenhang, der zwischen der Sprache und der Freiheit besteht. Es geht um unendlich viel in diesem Zusammenhang.
Freiheit hieße dann, dass man mit Hilfe der Sprache Möglichkeiten erörtern kann, in welchem Verhältnis man zu sich selber stehen will.
Absolut. Frei zu sein heißt unter anderem, sich einen Möglichkeitsspielraum zu vergegenwärtigen für das, was man tut, aber nicht nur, was man tut, sondern auch, wer man sein will, was man empfinden, denken, wollen kann. Und je reicher die Möglichkeiten sind, desto größer ist die Erfahrung von Freiheit. Und den Möglichkeitsspielraum zu beschreiben, setzt voraus, dass man die Sprache der Möglichkeiten hat und dann haben wir wieder das Phänomen des Reichtums.
Der Philosoph Peter Biri ging als Poetikdozent an der Universität Heidelberg der Frage nach, welche Rolle bei diesem Nachdenken über die Welt und sich selbst das literarische Erzählen spielt. Er ist nicht nur Philosoph, sondern Autor. Sein Roman »Nachtzug nach Lissabon«, den er unter dem Pseudonym Pascal Mercier veröffentlicht hatte, wurde zum Bestseller. Eine Geschichte zu erzählen, so sagt er, bedeute in erster Linie, Erfahrungen zur Sprache zu bringen. Erzählungen müssen aber nicht unbedingt auf literarischen Texten aufbauen. Sie können auch aus kunstvoll arrangierten mündlichen Überlieferungen bestehen, wie dies in arabischen Ländern der Fall ist. Das Erzählen an sich aber scheint kulturenübergreifend generell wichtig zu sein. Warum?
Der Hauptgrund ist, dass etwas zu erzählen immer heißt, es verständlich zu machen. Etwas zu erzählen heißt immer, eine Sequenz von Ereignissen, Handlungen, Situationen, Empfindungen zu beschreiben, so dass die Elemente einander bedingen und dass die späteren Elemente aus den früheren verständlich werden. Also sie erzählen eben, wie jemand mit der und der Lebensgeschichte in die und die Situation kommt, vor die und die Probleme gestellt wird, sie so und so löst und so weiter. Das ist die Struktur jeder Erzählung und deshalb ist Erzählen, mit einem Wort gesagt, das Herstellen von Verstehen.
Wenn ein Autor Verstehen herstellen will und Erfahrungen nicht nur erzählen, sondern literarisch umsetzen will und ein Buch schreibt, muss er sich, so nimmt man an den Schreibtisch zurückziehen und sich aus dem Alltag stehlen. Damit verlässt die schreibende Person aber gerade jenen Raum, in dem sie die vielleicht beglückenden oder erschütternden Erfahrungen machen kann. Und gerade dieser Rückzug könnte die Gefahr in sich bergen, den Bezug zur realen Welt zu verlieren. Wie löst Peter Biri als Autor Pascal Mercier dieses Problem?
Ich sehe das nicht als ein Problem, sondern was geschieht ist, dass man, wenn man fiktive Geschichten erzählt, löst man sich, das ist richtig, von den banalen Realitätsbezügen und macht etwas, was man einen Verdichtungsprozess nennen kann. Man schafft fiktive Figuren, Situationen, Dramen, Konflikte, die allesamt eine bestimmte Art von Künstlichkeit haben. Und diese Künstlichkeit ist nichts Negatives, sondern ist eine Verdichtung der Themen. Fiktionen, also fiktive Geschichten, haben eine höhere Dichte, Zuspitzung, dramatische Tiefe als das gewöhnliche Leben. Und deswegen können diese fiktiven Erzählungen am Erleben und das, was wir am Erleben verstehen wollen, besser sichtbar machen, transparent machen, als wenn wir nur eine reale, banale Abfolge beschreiben würden. So ist, glaube ich, die Aufgabe der Literatur zu verstehen. Es ist nicht ein Verlieren des Realitätsbezugs, sondern es ist eher das Gegenteil. Es ist eine Verdichtung der Realität durch das Weglassen bestimmter für dieses Thema nicht wichtiger Bestandteile.
Reale Erfahrungen könnten in diesem Verdichtungsprozess am Schreibtisch sogar intensiver werden. Die Frage, die sich dabei weiterstellt, ist, ob der Autor diese Erfahrungen, über die er schreibt, selber gemacht haben muss.
Soweit es mich betrifft, ich wüsste nicht, wie ich über eine Erfahrung schreiben wollte, die ich nicht im Ansatz kenne. Das heißt jetzt nicht, dass meine Erzählungen beispielsweise autobiografisch sind, im Sinne von, mir ist das und das zugestoßen. Das sind sie allesamt nicht. Aber sie sind authentisch, in dem Sinne, dass ich die Erfahrung, die im fiktiven Rahmen zur Sprache kommt, von innen her kenne. Ich weiß, wie es sich anfühlt, diese Erfahrung zu machen. Wenn ich das nicht wüsste, könnte ich auch keine überzeugende fiktive Geschichte schreiben. Ich könnte beispielsweise, würde nie anfangen, eine Erzählung über einen Profiboxer zu schreiben, weil ich weit davon entfernt bin, zu wissen, wie das von innen her ist, diese Erfahrung zu machen und so weiter.
In der Erzählung Lea, die Pascal Mercier im letzten Jahr veröffentlicht hat, wird die Geschichte eines Vaters erzählt, der für seine musikalisch begabte Tochter das Beste will und alles dafür tut. Trotzdem bringt er ihr Unglück. Als Autor müsse er nun nicht unbedingt selber eine solche Tochter haben, aber er müsse die Erfahrung gemacht haben, was es heißt, das Beste für jemanden zu wollen und ihm trotzdem zu schaden. Die Erfahrung der Fremdheit, die in diesem Buch als wichtigstes Thema zum Ausdruck kommt, müsse er als Autor kennen.
Die Erfahrung, dass selbst Menschen, mit denen man so verbunden ist, dass eine große Vertrautheit und Intimität besteht, mit einem Schlag einem als fremd vorkommen können. Das ist eine sehr schmerzhafte Erfahrung, die wir nicht gerne anerkennen. Und dieses Buch macht den Versuch, sie, obwohl sie schmerzhaft ist, sie zur Sprache zu bringen. Und dann habe ich diese fiktive Geschichte erfunden, um sie im Sinne von dem, was wir vorhin besprochen haben, eine besonders dichte Form zu geben. Nein, ich brauche keine Tochter zu haben, aber ich muss die Erfahrung der Fremdheit, der verlorenen Intimität, der bedrohten Intimität und natürlich der fatalen Konsequenzen eines guten Willens, die muss ich kennen, diese Erfahrung, sonst kann ich das nicht schreiben. Aber was ich dann als Figuren finde, um die Erfahrung zur Sprache zu bringen, das müssen nicht Dinge sein, die in meinem Leben vorkommen.
Ein Autor muss sich also in seine Figuren und deren Gefühlslagen hineinversetzen können. Peter Biri nennt in seinen 3 Poetikvorlesungen, die er in Heidelberg gehalten hat, weitere Kriterien dafür, damit eine Erzählung gelingt.
Die beiden wichtigsten Kriterien sind Genauigkeit und Echtheit. Eine gute literarische Erzählung hat eine sehr hohe Genauigkeit in der Beschreibung der Situationen und des Erlebens der Figuren. Schlechte Erzählungen oder solche, die wir weniger eindrucksvoll finden, sind es manchmal, weil was beschrieben ist, nicht wirklich genau geschrieben ist. Es gibt auch keine gedankliche Transparenz darin. Ein Teil der Genauigkeit, von der ich rede, ist auch, dass die Erzählung gedanklich stimmig sein muss. Das andere Kriterium ist Echtheit. Der Autor muss die Erfahrung, die er zur Sprache bringt, kennen. Und Leser haben ein untrügliches Gespür dafür, ob eine Erzählung echt ist oder künstlich. Denn nur wenn sie echt ist, also aus einer von innen gekannten Erfahrung heraus entspringt, hat sie diese bestimmte Wucht, die der Leser empfindet als etwas, was ihn in die Erzählung hineinzieht und was ihm die Chance auch gibt, sich darin wiederzuerkennen. Echtheit und Genauigkeit, das sind die beiden wichtigsten Dinge in der Literatur.
Peter Biri hält weiter fest, dass die Handlung einer Geschichte oft überschätzt werde. Wenn man über Romane redet, beruft man sich aber oft auf die Handlung, die darin erzählt wird. Warum soll diese nicht so wichtig sein?
Die Handlung ist halt nur ein Instrument, um die Erfahrung zur Sprache zu bringen. Es ist schon so, dass sie wichtig ist in dem Sinn, dass wenn der Handlungsverlauf anders ist, wäre auch die Erfahrung, von der sie handelt, anders. Aber sie können im Prinzip eine Erfahrung, ein und dieselbe Erfahrung, in verschiedenen Plots, also in verschiedenen Handlungsverläufen, zur Sprache bringen. Es geht letztlich immer darum, im Sinne der Echtheit und Genauigkeit die Erfahrung zu treffen und nicht so sehr darum, was da passiert, obwohl sie genau überlegen müssen, was sie passieren lassen in der Geschichte, damit ihr Ziel, die Erfahrung zur Sprache zu bringen, auch erreicht werden kann.
Ein oft genanntes Kriterium für gute Erzählungen, die man gerne liest, ist die Spannung. Diese entstehe beim Lesen dann, wenn man etwas Neues erfahre oder etwas in einer neuen Weise erfahre, sagt Peter Biri. Zum Beispiel:
Nehmen Sie eine Erzählung wie die, die ich auch in den Vorlesungen bespreche, Dürrenmatts Novelle »Das Versprechen«. Da liest man von einem Kommissar, der seinen Beruf aufgibt, um ein Verbrechen aufzuklären und im Zuge dieses Versuchs sich selber und sein Leben und damit auch noch andere Leute ruiniert. Es gibt eine Art von zerstörerischer Obsession mit einem Vorhaben. Und wenn man das liest, so hat das ein Echo in einem selbst, weil man merkt, da ist von einer inneren Entwicklung die Rede eines Menschen, die ich im Ansatz auch kenne. Und wenn einem die Erzählung fasziniert, dann nicht so sehr wegen der Frage, ob das Verbrechen aufgeklärt wird oder nicht, sondern weil dieser Mann, dieser Kommissar etwas so Radikales tut. Das ist eine Möglichkeit. Eine andere, sagen wir, ist Nabokov Lolita. Da wird beschrieben, wie ein Mann wegen seiner Zuneigung zu einem ganz jungen Mädchen seine Würde verspielt. Und das Buch ist für mich ein Buch des Verlusts der Würde und des Kampfs um die Würde. Und man kann ganz ohne weiteres als Leser den Kontext variieren und kann sich darin wiedererkennen, weil jeder kennt die Erfahrung, dass man durch eine Leidenschaft seine Würde in Gefahr bringt. Das ist es eigentlich, was ich meine. Man erkennt sich in seinen Erfahrungen wieder, versteht dadurch etwas besser, und das ist das, was den Text für einen selbst unvergesslich macht, und man liest ihn immer wieder.
Literarische Texte sind mehrschichtig. Sie ermöglichen den Leserinnen und Lesern auf verschiedenen Ebenen Erfahrung. Peter Biri stellt sogar die These auf, dass gute Erzählungen oft intelligenter seien als der Autor. Warum?
Weil die Geschichte, so wie sie dasteht, wenn sie fertig ist, Bezüge erlaubt zu erkennen und herzustellen durch den Leser, an die der Autor gar nicht gedacht hat. Das ist möglich durch die Wahl der Worte, durch die Assoziationsfelder. Das ist möglich durch die Dynamik der Erzählung, das ist möglich durch Dinge, die die unbewusste Fantasie des Autors arrangiert hat, ohne dass er das wusste, weil das ist eine besonders intelligente Instanz, die unbewusste Fantasie. Und der Leser ist außerdem jemand, der mit seiner Fantasie, auch seiner unbewussten, den Text komplettiert. Er stellt Bezüge her, durch die er sich in seiner Erfahrung wiedererkennt, und das sind Bezüge, die der Autor gar nicht hat überblicken können. In dem Sinn wird der Text durch den Leser reicher und, wenn Sie so wollen, intelligenter.
Wie aber kann man als Leser, als Leserin sicher sein, dass man zumindest jene Mehrschichtigkeit erfasst, die der Autor beabsichtigt hat? Man könne nie sicher sein, sagt Peter Biri.
Ein Leser kann eigentlich nur etwas machen, was ebenfalls mit Authentizität zu tun hat. Er lässt sich, wenn er ein guter Leser ist, ganz auf die Geschichte ein. Auf den Plot, auf die Psychologie der Figuren, aber auch auf den Stil der Erzählung, den Rhythmus der Sätze, das Tempo der Erzählung lässt sich ganz ein, eröffnet sich ganz und horcht dann auf das Echo, das all diese Dinge zusammen in ihm bewirken. Mehr kann er nicht tun. Er kann nie sicher sein, dass er die gesamte Vielschichtigkeit des Textes, die vielleicht ein anderer noch besser entdeckt, auch entdecken wird, ist aber auch nicht entscheidend. Die Literatur ist ein Bildungserlebnis und das heißt, sie verändert den Leser. Und das ist das Wichtigste daran, dass wenn er sich öffnet in der Art, wie ich es beschrieben habe, dass er dann, wenn er die Erzählung zu Ende gelesen hat, in gewissem Sinn nicht mehr derselbe ist wie vorher. Und wenn das mit ihm geschehen ist, dann ist es am Ende gleichgültig, ob er jede Facette, jede Vielschichtigkeit des Textes auch mitbekommen hat.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.